Wir sind mitten in einer großen Skandalgeschichte. Und zwar geht es um das Haus Gottes, den Tempel in Jerusalem und seine Heiligkeit. Wir haben gesehen, wie einige Feinde von Paulus, Juden aus Asien, ein Gerücht in die Welt setzen konnten, Paulus hätte den Tempel verunreinigt, indem er Heiden, also Unberechtigte, eingeführt hätte ins Haus Gottes, in den Tempel. Das war alles nur Verleumdung, wie wir gesehen haben, und der Herr ist zugunsten von Paulus auch eingeschritten. Er hat die Römer benutzt, die Heiden, um das Leben von Paulus zu retten. Dann auch den Neffen von Paulus, den Sohn seiner Schwester. Und so kam Paulus schlussendlich nach Caesarea. Aber wie wir sehen, diese religiösen Fanatiker, die geben sich nicht geschlagen, sondern die gehen weiter, denn ihr Ziel ist es unbedingt, diesen unangenehmen Paulus beseitigen zu können. Jetzt kommen sie also hier, die hohen Priester, der hohen Priester Ananias, die Älteste. Die Ältesten kommen mit einem Redner, mit einem Rhetoriker, das ist gemeint, mit Redner, also ein professioneller Spezialist für Redekunst, kommen sie da zu dem Gerichtshof in Caesarea. Da war ja auch das Zentrum der Römer in Caesarea, da war die größte Besatzungsmacht stationiert über das Land Israel. Sie denken, wenn es um Siegen geht in diesen Sachen Gottes, da geht es um Redekunst. Aber wir sehen da einen eindrücklichen Gegensatz bei Stephanus. Wenn wir mal aufschlagen in Apostelgeschichte 6. Vers 8 und eigentlich Vers 9 und 10. Kann das jemand lesen?
Es standen aber etliche auf von der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und derer von Zilizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie vermochten nicht, der Weisheit und dem Geiste zu widerstehen, womit er redete.
Jawohl. Also, Stephanus war nicht ein Rhetoriker, nicht das wird hier vermerkt, sondern die Weisheit Gottes, der Geist Gottes, der wirkte, dem konnte man keinen Widerstand leisten. Nun, weil ihnen der Geist fehlt und auch die Weisheit, da brauchen sie eben einen Tertullus, der mit rhetorischen Tricks versucht, eben den Gerichtshof zu gewinnen. Können wir mal versuchen, miteinander herauszuarbeiten, welche Methoden ihr da anwendet. Ja?
Der Tertullus, kommt ja vom Namen her, sei es von Römer, oder?
Ja, ja.
Also benutzen die...
Das muss ein nicht-jüdischer Rhetoriker gewesen sein, den man quasi als Advokat eingesetzt hat. Wollen wir mal schauen, welche Methoden er da anwendet? Es fällt auf.
Weil da wir großen Frieden durch dich genießen.
Ja, was ist die Methode da?
Honig und Bart.
Wie?
Honig und Bart.
Schmeicheln. Ja, schmeicheln. Gerichtshof schmeicheln. Und also von großem Frieden sprechen sie, dabei war ja dauernd Spannung da zwischen den Juden und den Römern. Das war ja die tiefste Demütigung für das jüdische Volk, dass dieses heidnische Reich sie beherrscht und ihnen alles befiehlt, bis sogar in Religionsfragen hinein. und ihnen auch die, zum Beispiel auch das Recht auf Todesstrafe wurde dem höchsten Gerichtshof entzogen. Es war eine tiefe, tiefe Demütigung. Und wenn man dann sagt, wir genießen großen Frieden und durch deine Fürsorge ist für diese Nation sind löbliche Maßregeln getroffen worden, eben so wird Felix geschmeichelt, damit er eben automatisch auf ihre Seite, gefühlsmäßig auf ihre Seite geholt wird.
Weil er ihn mit hochedler Felix anspricht. Darum, so erkennen wir es allseits und überall, hochedler Felix mit aller Dankbarkeit da. Mir scheint, das ist noch mehr Schmeichelei als das vorerwähnte.
Gut, wobei der Titel, der gebraucht wird, das war ein üblicher Titel für hohe Beamte. Also für Leute mit einer hohen Stellung, sozialen Stellung. Wir haben das schon mal gehabt, nämlich auch der Claudius Lysias, dieser hohe Offizier, hat in Kapitel 23, Vers 26 im Brief Felix so angesprochen. Lies mal.
Claudius Lysias, den hochedlen Statthalter Felix, seinen Gruß.
Ja, bei ihm ging es ja weniger darum, dass er ihn schmeicheln muss, sondern es war die normale Anrede von einem sozial sehr hochgeltenden Mann. Und Lukas selber verwendet diesen Ausdruck. Wisst ihr wo?
Kapitel 1.
Ja, Kapitel 1 von? Wie?
Von dem Empfänger.
Ja, aber von Apostelgeschichte. Lukas 1. Ja. Beides, sowohl das Lukas-Evangelium wie die Apostelgeschichte, sind an Theophilus gerichtet, aber der Titel kommt nur in Lukas vor. Lukas 1, Vers 3. Lies doch gerade, Helmut.
Welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich in allem von Anfang an genau gefolgt es dir, vortrefflichster Theophilus der Reihe nach zu schreiben.
Jawohl. Theophilus wird auch erwähnt in der Apostelgeschichte 1 und er wird angesprochen als vortrefflichster Theophilus. Das weist hin, dass also dieser gläubige Mann Theophilus eine ganz hohe soziale Stellung gehabt haben muss.
Aber das übelste Stück wohl ist doch, dass der Tertullus sagt, ähnlich wie beim Pilatus damals, wenn der uns schuld wäre, hätten wir den Täter nicht gebracht. Und das werden wir dir auch beweisen. Und darauf sagt der Paulus später, wo sind denn meine Ankläger? Die sind ja gar nicht mitgekommen.
Ja, klar.
Das ist eine üble Sache.
Ja, klar. Also, wo sagt ihr das, dass die Ankläger nicht da sind? Ja, lies vor, dass wir das, Vers 19, dass wir das sehen.
Es waren aber etliche Juden aus Asien, die hier vor dir sein und Klage führen sollten, wenn sie etwas wider mich hätten. Oder lass diese selbst sagen, welches Unrecht sie an mir gefunden haben, als ich vor dem Synedrium stand.
Ja. Also damals im Tempel waren es ja Juden aus Asien, die haben Paulus wiedererkannt von seinem Wirken dort. Und die haben dann das Gerücht in die Welt gesetzt, Paulus hätte Griechen in den Tempel geführt. Das war Kapitel 21, Vers 27. Lies auch noch den Vers dazu.
Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien, Männer von Israel, helfet! Dieser ist der Mensch, der allenthalben alle lehrt, wieder das Volk und das Ganze und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch die Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt.
Und Lukas erklärt, warum die auf die Idee kamen, Vers 29.
Sie hatten vorher Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von welchen sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe.
Ja. Also sie haben etwas gesehen, nämlich den Spaziergang von Paulus mit Trophimus in der Stadt. Und weil sie seine Feinde waren, haben sie sofort die negativen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Dann waren sie schnell der Meinung, aha, er hat ihn in den Tempel geführt. Und weil sie so gegen ihn waren, haben sie die Einzahl sogar in die Mehrzahl versetzt. Denn sie hatten ihn ja nur mit einem gesehen, mit Trophimus. Und schon heißt es, er hat Griechen in den Tempel geführt. Das zeigt die Boshaftigkeit in der ganzen Sache. Und eben diese Ankläger aus Asien, die erscheinen gar nicht. Weil ihre Argumente waren ja so schwach und nicht stichhaltig. Die sind also gar nicht mehr von der Partie. Und was auch noch auffällt bei der Rede von Tertullus, also er schmeichelt da und braucht Worte in aller Fülle, um sehr wenig zu sagen. Und dann sagt er Vers 4, auf dass ich dich aber nicht länger aufhalte, bitte ich dich, uns in Kürze nach deiner Geneigtheit anzuhören. Also ich möchte mich kurz fassen, oder? Und dabei fasst er sich bewusst sehr lang. Das sind alles psychologische Methoden, kann man sagen, aber die wirksam sind. Und man kann eigentlich sagen, was hier angewendet wurde gegen Paulus, das entspricht sehr stark der modernen Methode des Mobbing in Unternehmen. Ist das bekannt? Was meint es?
Abwerben von Führungskräften.
Nein,
viel schlimmer.
Sich gegenseitiges Leben schwer machen.
Kollegen drücken andere
hinaus. Noch schlimmer. Also
Psychoterror.
Ja, Verleumdung, das ist der Punkt. Aber nicht nur einmal verleumdet, sondern ganz viel. Und die aller schrecklichsten Dinge, die offensichtlich nicht wahr sein können, aber so viel, dass man mit der Zeit den Eindruck bekommt, ja, wenn schon so viel gesagt wird über ihn, gut, vieles kann ja nicht stimmen, aber wenn man schon so viel spricht über den, dann muss ja irgendwie was wahr sein an der Wurzel. Und das Ziel von Mobbing ist dann schlussendlich, dass die Person selber kündigt. Dass man der also nicht irgendwie einen Kündigungsbrief schreiben muss, der nicht haltbar ist und anfechtbar angefochten werden könnte, sondern dass die Person dann selber so kaputt geht und von selbst geht. Das ist genau die Methode. Man streut Zweifel und Klagen und Verleumdungen herum und schlussendlich muss man den Eindruck bekommen, gut, wenn auch nicht alles genau stimmt, was gesagt wird, aber irgendwie muss er doch mit Paulus etwas ganz und gar nicht stimmen. Und wir sehen also, da wird geschmeichelt, man sagt, es ist eigentlich alles wäre eigentlich wunderbar. Das Leben in Israel ist so herrlich unter römischer Herrschaft, aber wir haben ein Problem und das ist ein Mann, das ist einfach eine Pest. Wenn der weg wäre, dann wäre das Leben wieder wunderbar, alles in Harmonie und Frieden. Das ist dieser Frontalangriff in Vers 5, diesen Mann als eine Pest befunden. Das wird also auch, wer mit diesem Mann Umgang hat, der wird automatisch krank.
Wird das dem Paulus nicht schon mal an anderer Stelle vorgeworfen, in der Apostelgeschichte? Wir haben den als eine Pest befunden, der den ganzen Kreis aufwiegelt.
Nicht Pest, aber ähnlich, ja, wie du das sagst. Das ist in Kapitel 17. Da wird er auch als Unruhestifter vorgestellt. 17, Vers 6, das war in Thessalonich, genau. Lies mal, Harry.
Ja. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason, bin ich im richtigen Kapitel?
Ja.
Schleppten sie Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen: Diese, welche den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen, welche Jason beherbergt hat, und diese alle handeln wider die Verordnungen des Kaisers. Wenn sie sagen, dass ein anderer König sei. Die Stelle hatte ich aber nicht gemeint.
Nee?
Ich dachte, es geht eine ähnliche, aber ich wüsste nicht, wo es ist.
Nein, das ist...
Das ist nicht wichtig.
Das wäre schon die, aber auch da eben als Aufrührer. Und zwar Erdkreis Eukumene meint speziell das Römische Reich. Also diese Leute sind Leute, die das Römische Reich in Aufwiegeln und in Unruhe bringen. Und eben die Pax Romana, den römischen Frieden, gefährden. Aber Lukas erklärt dann fest, wer die Unruhestifter sind. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, als sie dies hörten. Aber eben alles wird auf Paulus und seine Freunde abgeschoben. Und auch hier haben wir genau den gleichen Ausdruck, 24 Vers 5. Als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, das ist wieder im ganzen Römischen Reich, der Erdkreis, die Eukumene, da verursacht er also Unruhe. Er sei der Anführer einer Sekte.
Da kommen Sie schon wieder mit der Tempelentheiligung.
Ja, das war Trumpf. Das war Trumpf. Aber eben, Sie stellen ihn vor als Anführer der Sekte der Nazaräer. Was? In welchem Sinn fassten Sie das Wort Sekte auf hier? Wie?
Abtrünnig vom Judentum.
Wie denken andere darüber? Ist es Abtrünnigkeit vom Judentum?
Vielleicht ist es politisches Sektierertum. So in Anspielung auf die anderen Probleme, die also die römischen Soldaten hatten in dieser Zeit.
Wir müssen uns fragen, wie haben wir in der Apostelgeschichte noch mehr das Wort Sekte gefunden?
Uns noch mal die drei Gruppen vorgestellt, von denen jede Gruppe die andere als Sekte bezeichnet. Aber ich weiß nicht mehr, das waren die Römer, die Juden und die Christen, glaube ich. Jeder sagt vom anderen, das ist eine Sekte.
Nein. Aber wir sind schon auf der guten Spur. In Apostelgeschichte 5, Vers 17, da ging es um Petrus. Liest das jemand?
Der hohe Priester aber stand auf und alle, die mit ihm waren, das ist die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten die Hände an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam.
Jawohl. Also hier wird einfach gesprochen über die Sekte der Sadduzäer. Und in Apostelgeschichte 15, Vers 5.
Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten.
Jawohl. Also da haben wir die Sekte der Sadduzäer, die Sekte der Pharisäer. Das waren also Parteiungen innerhalb des Volkes, des jüdischen Volkes, des Volkes Israel. Ist das Wort Hairesis auf Griechisch. Und dieses Wort, wenn wir dem nachgehen, bedeutete bei den alten Griechen eine bestimmte philosophische Schule, Denkrichtung. Also bei den Griechen hatte das gar nicht einen negativen Klang, eine Sekte. Also ein Philosoph, der irgendwelche originellen Ideen hatte, der sammelte Schüler um sich, Studenten, und lehrte dann seine Gedanken. So gab es die Epikureer, die Stoiker und so weiter. Das waren Sekten, also Denkschulen, die einen bestimmten Lehrer mit seinen bestimmten Ideen und Auffassungen folgten. Und sehr wichtig bei den Griechen war dann die Diskussion unter den verschiedenen Schulen, die Streitgespräche, wer kann den anderen überzeugen von seiner Idee, welche Idee bewährt sich am besten in der Diskussion, in der Auseinandersetzung. Und von daher wurde dann dieser Ausdruck von den Sekten übertragen auf verschiedene Schulmeinungen unter den Juden. Denn da gab es eben die Pharisäer. Das war eine Richtung unter den Juden, denen es wichtig wurde, die besondere Treue zum Wort Gottes und die genaue Einhaltung der Gebote. Es war auch in dem Sinn eine Gegenbewegung zu Israel früher. Im Alten Testament sehen wir, war immer das Problem, dass das Volk dem Gesetz nicht gehorchte und in Götzendienst verfiel. Und das endete schließlich mit der babylonischen Gefangenschaft. Und so in der nachexilischen Zeit, also nach der Rückkehr aus Babylon, wurden eben diese Gedanken wichtig. Was können wir tun, dass das sich nicht mehr wiederholt, eine solche nationale Katastrophe, wie das durch die Babylonier geschehen war? Und daraus entwickelte sich eben das Pharisäertum, das Anliegen von vielen Gesetzeslehrern, das Wort Gottes sehr genau zu nehmen und auch genau anzuwenden im praktischen Leben, damit eine solche Katastrophe nie mehr geschehen würde. Und so haben die Pharisäer sich eigentlich verstanden als solche, die dem Volk im Allgemeinen Vorbilder sein wollten. Also der Gedanke des Vorbildes war sehr wichtig bei ihnen. Also vorbildlich leben. Ihre Sicht war also nicht nur, es gibt die Pharisäer und fertig, sondern ihre Sicht war schon das ganze Volk Gottes, aber sie betrachten sich als eine Gruppe, die es besonders genau nimmt mit dem Wort Gottes und die gegenüber den übrigen vom gleichen Volk ein besonderes Vorbild und Zeugnis sein wollten.
Als dieses Wort Sekte in der Übersetzung benutzt worden ist, ja, hatte das da den gleichen Sinn damals? Weil wir verstehen doch heute unter Sekte irgendwie was anderes.
Ja, ich komme noch darauf, auf die weitere Entwicklung der Wortbedeutung. Aber das war, also vom Griechentum wurde es zuerst mal so übertragen, dann im Neuen Testament und überhaupt in dieser Zeit, in der das Neue Testament geschrieben wurde, auf diese jüdischen Parteien. Und so gab es eben auch die Sadduzäer, das war eine Gruppe, die sich bildete besonders unter den Priestern. Also die hohen Priester, die hohenpriesterliche Familie und die hochgestellten Priester, reiche Priesterklasse, die gehörte im Allgemeinen zu den Sadduzäern. Das war also eine sehr elitäre Gruppe und das Volk hasste sie im Allgemeinen. Was sie abstoßen mit das Volk und sie sahen sich auch überhaupt als unvergleichlich mit dem Pöbel. Während die Pharisäer, die waren sehr volksnah und volkstümlich im Allgemeinen, wurden also vom Volk geachtet und geschätzt im Allgemeinen. Das war also die Sekte der Sadduzäer. Und denen ging es vor allem darum, dass für sie war Luxus wichtig und das Genießen des Lebens, weil sie glaubten, nach dem Tod ist alles aus. Und da war natürlich der Tempel ein sehr gutes Instrument, um reich zu werden. Weil die Leute kamen immer zu Hunderttausenden, zu Millionen kamen sie an den großen Festen nach Jerusalem. Und da konnte man Stiere und Ziegen und Schafe und Tauben verkaufen zu übersetzten Preisen. Da wurde man rasant reich. Und übrigens, dieser hohe Priester Ananias hier, Kapitel 24, Vers 1, ist bekannt im Judentum als ein ganz besonders unmoralischer, verwerflicher Mann. Und wenn wir denken, dieser Mann, der so eigentlich im Bösen lebte, der tritt da auf als der Mann, der für Heiligkeit sorgen will. und Paulus aus der Welt schaffen will. Das ist krass. Aber das ist vielleicht auch das Prinzip des, der Verdrängung, dass man sieht bei, bei sich die Dinge, die nicht in Ordnung sind, und dann, anstatt das zu ordnen, versucht man eben, sich auf bestimmten Gebieten als Ordnungsmacher einsetzen zu können. Das, das ist ein Fall, der, der möglich ist. Es gibt verschiedene Gründe. Ja?
Ich denke, das finden wir eigentlich heute noch.
Es ist menschlich.
In starkem Maße, dass man einerseits, und das ist sehr gut, auf die Heiligkeit Gottes bedacht ist, aber andererseits eben vor lauter Heiligkeit die Gnade Gottes außer Acht lässt. Und das würde eigentlich bedeuten, wir müssen eigentlich tot umfallen, wenn wir nur von Heiligkeit reden würden, würden den Begriff Gnade außer Acht lassen.
Ja, ja.
Und ich denke, dann wird es irgendwo, wenn man das nicht irgendwie in der Waage hält, wird es irgendwo immer schwierig, vielleicht dann gesetzlich, oder sehe ich das falsch?
Doch, es muss eben ausgeglichen sein. Und es muss eben kommen aus einer, aus der persönlichen Beziehung zum Herrn. Und hier sehen wir, war das ein religionspolitischer Coup gegen Paulus. Das war ja nicht, dass sie wirklich besorgt waren für die Ehre Gottes. Also diese Hohenpriester, vielleicht viele andere, die, die mir mitgeholfen haben, die haben das vielleicht aus ganz überzeugter innerer Gewissheit getan. Und trotzdem war es falsch. Aber bei, bei diesem Hohepriester Ananias kommt ihm das ganz besonders zum Ausdruck, wie er nach außen saubere Weste zeigen will, und sein Leben war nicht in Ordnung. Übrigens, vor kurzem ein Mitglied von der Knesset hat sich dafür eingesetzt, dass man stärkere Strafen geben sollte für Männer, die ihre Frauen schlagen. Ist ja gut, nicht, wenn sich einer so einsetzt. Aber das Tragische ist, dass er vor kurzem dann schlussendlich doch von seiner Frau angeklagt wurde, weil er sie schon lange dauernd schlägt. Das, genau das, das Prinzip der Verdrängung. Also ausgerechnet der Mann, der da ein Problem hat, ein abgrundtiefes Problem hat, dass der auftritt als der Ordnungsmacher, der dieses Problem besonders angehen möchte. Also, es ist ein menschliches Problem, passen wir auf.
Darf ich noch etwas dazu sagen?
Ja?
Man hat auch herausgefunden, dass dann immer eine randstehende Minderheit der Flügelknabe da ausgesucht wird. Also wenn immer entweder die Ausländer oder die Kloschars und so, die sind dann an allem schuldig. Ja, man missbraucht eben diese Menschen.
Ja, die Minderheiten, ja. Genau. Jetzt ist aber noch gefragt, jetzt kommen wir zu dem Ausdruck Sekte der Nazaräer. Und da ist also der Ausdruck nicht so sehr negativ, wenn wir das sehen. Es gab die Sekte der Pharisäer, es gab die Sekte der Sadduzäer. Jetzt gab es eben eine neue Richtung unter den Juden. Das hat also Platz im Judentum, diese Vielfalt von Gruppierungen. Also war das gar noch nicht so ein schlechtes Wort. Das war also nicht so, wie man heute sagen würde, der gehört da zu Scientology oder der gehört da zu einer gefährlichen Sekte. Sondern nein, er ist da quasi Anführer einer neuen Bewegung innerhalb des Judentums.
Roger, ja? Ich hatte beim Altstadtfest Schriften verteilt. Da kam ich zu vier alten Katholikinnen, die waren also alle schon über 70. Und wollte Schrift geben, und dann eine sagt, ach, Herr Unger, was ist das? Da frage ich, für eine Sekte. Ja, ich wollte aber nicht so unhöflich sein. Und dann sage ich, ja, das ist die Sekte, wir gehören zu der Sekte, das verachtete Jesus von Nazareth. Dann sagt die eine, ja, da gehören wir doch auch dazu. Und nahm die Schrift an. Also ich bin in dem Ausdruck, eigentlich in dieser Denkrichtung, eigentlich, dass das Inhalt unseres Lebens ist, eigentlich etwas Positives.
Ja, ja. Gut, man muss aufpassen mit diesen Ausdrücken, dass man nicht falsch verstanden wird, aber wenn du es erklärst, dann ist die Sache natürlich ganz anders. Aber das zeigt uns eben gerade auch, wie solche Wörter eben ihre Bedeutung ändern können. Und dass, wenn man spricht mit anderen, muss man eben erklären, was man mit den Ausdrücken meint. Sonst wird man missverstanden. Und so sehen wir nun dann in den Briefen des Neuen Testamentes eine ganz deutliche Änderung in der Bedeutung, das heißt ins Negative. 1. Korinther 11, Vers 17. Bis 19. Er liest.
Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass er nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Und erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden.
Ja, danke. Und da bei Parteiungen steht wieder das Wort Sekte, Hairesis. Aber da ist es nun ganz deutlich etwas Schlechtes, etwas Böses, etwas Sündiges. Also innerhalb der Gemeinde von Korinth gab es Sekten. Und das bezieht sich eben auf die verschiedenen Gruppen, die einen sagten nach 1. Korinther 1, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich bin des Kephas, ich aber bin Christi. Da sehen wir verschiedene Schulmeinungen mit einem speziellen Lehrer an der Spitze. Und das wird hier eben als etwas ganz Schlechtes hingestellt. Und es wird gezeigt, wenn diese Parteiungen da unter euch sind, dann wird deutlich, welches die Bewährten sind. Das sind nämlich diejenigen, die diesen Parteiungen nicht mitmachen möchten.
Rossi, bitte, wo steht Hairesis? Bei Spaltung oder bei Parteiung?
Bei Parteiungen. Bei Spaltung steht Schisma. Ah. Danke. Also das, was wir kennen als Schisma, als Fremdwort. Man spricht doch in der Kirchengeschichte über das große Schisma in der Kirche. Die Spaltung zwischen Ost- und Westkirche. Das ist das etwas entzwei geht, ist gemeint mit Spaltung, Schisma. Und Parteiung, das meint eben, es gibt verschiedene Schulmeinungen, die sich gegenseitig bestreiten und jeder will dem anderen beweisen, dass er Recht hat.
Und aus den Parteiungen entstehen dann die Spaltungen.
Ja, ja, natürlich. Das Parteidenken führt automatisch dazu, dass man eben das Volk Gottes in zwei schneidet.
Eigentlich sagt ihr Jakobus, wir irren oft.
Ja.
Seid nicht so viele Lehrer, dürfte trotzdem nicht zu einer Spaltung führen.
Nein. Da wird hier auf der Vorwurf gemacht, ihr kommt nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammen. Das heißt also, jede Zusammenkunft in der Gemeinde sollte beitragen, dass wir zusammen und jeder Einzelne im Glauben Fortschritte macht. Eben, dass es zum Besseren kommt. Es wird also nicht vorausgesetzt, dass eine Gemeinde eben schon an sich in einem guten Zustand ist, aber dass die Gemeindezusammenkünfte, die sollen dazu beitragen, dass es Fortschritt gibt. Und hier sagt er, bei euch ist genau das Gegenteil. Ihr kommt zusammen und das hat zur Folge, dass es immer noch schlechter wird mit euch. Und eben, dass man diese Parteiungen, diesen Sekten hilft, dass die sich noch weiter entwickeln.
Dass man etwas von sich hält. Dass man eben meint, ja, ich in der Gruppe, ich bin jetzt schon, das ist schon richtig, was ich denke, was ich tue.
Ja.
Erlebt dadurch eine Aufwertung, dass man eben in dieser Gruppe aktiv mitmacht, anstatt dass man in der wirklichen Demut sich selbst wirklich zurückhält und Gottes Wort über alles stellt.
Ja, das ist effektiv so, bei Wenn man davon ausgeht, eben dass Sekte ja den Sinn hat von Schulmeinung, dann wird ja deutlich, und es ist ja entstanden aus diesen Philosophenschulen, was steht bei dem Begriff Sekte, Zentrum? Das ist das Thema der Erkenntnis, des Wissens. Eben unsere Partei, unsere Schule, unsere Richtung, die weiß die Dinge, versteht die Dinge besser als die andere. Das, also das Wissen und eben auch die Lehrer, die an der Spitze sind. Das zeigt, dass überhaupt das Thema der Erkenntnis und des Wissens sehr zentral sind. Und wenn wir denken, um das ein bisschen heilsgeschichtlich einen größeren Zusammenhang zu stellen, im Garten Eden, da war alles Harmonie. Der Mensch in Harmonie mit Gott. Was war im Zentrum des Gartens?
Der Baum des Lebens.
Ja, jetzt haben wir zwei verschiedene Schulmeinungen.
Vielleicht beide.
Ist aber schon eine dritte.
Vielleicht, habe ich gesagt.
Ja, dann, das ist jetzt etwas, das wir vielleicht lösen können. 1. Mose 2, Vers 8 und 9.
Jawohl, der Baum des Lebens.
Wer liest uns vor?
Und Jehova Gott pflanzte einen Garten in Eden, den Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Jehova Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, die blinken zu sehen und gut zu speisen, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Kenntnis des Guten und Bösen.
Ja, haben wir hier zu einer einheitlichen Auffassung. Was war in der Mitte?
Beide.
Beide?
Der Baum und Leben, das steht ja hier.
Das kommt aufs Komma einpflanzen. Und den Baum.
Ja.
Und den Baum der Erkenntnis.
Wenn beide in der Mitte wären, dann würde man doch erwarten, und in der Mitte des Gartens den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber Auch im Urtext ist die Satzstellung so: und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und die Erkenntnis des Guten und Bösen. Von der Wortstellung her ist das effektiv so aufzufassen, dass der Baum des Lebens eben in der Mitte ist. Sonst wäre das in der Mitte entweder am Anfang oder ganz am Schluss, hätte auch heißen können, und den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in der Mitte. Oder eben am Anfang, in der Mitte, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis. Aber es ist der Baum des Lebens in der Mitte und den Baum der Erkenntnis. Alles abhängig davon, eben Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen. Kann man dem folgen oder nicht unbedingt? Auf jeden Fall.
Frage, sind es jetzt zwei Bäume oder ist es trotzdem ein Baum?
Nein, es sind zwei Bäume, aber ein Baum ist in der Mitte. Das meine ich. Der Baum der Erkenntnis wird einfach noch zusätzlich erwähnt, eben dass Gott ihn auch wachsen, aus der Erde wachsen ließ, aber der Baum des Lebens, ihm wird diese Umschreibung hinzugefügt in der Mitte. Wenn nun Eva von der Schlange angesprochen wird auf das Problem vom Essen, da sagt die Schlange in Kapitel 3, Vers 1, können Sie lesen?
Und die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes, das Jehova Gott gemacht hatte, und sie sprach zu den Weibern: Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baume des Gartens?
Hat jemand eine andere Übersetzung? Bei der Frage hat, ihr sollt nicht essen.
Von allen Bäumen.
Steht ein revidierter.
Ja. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen?
Hat jemand noch eine andere Übersetzung? Hat niemand, ihr sollt von keinem Baum des Gartens essen? Ah, das ist gut. Die Fußnote ist gut. Weil. Das ist eine hebräische Redewendung, die man auch im modernen Hebräischen immer noch so benutzt, um zu sagen, Du darfst von keinem Baum essen, sagt man auf Hebräisch. Du darfst von allen Bäumen nicht essen.
Bei mir steht sogar in der Fußnote, von keinem einzigen Baum.
Ja, das ist effektiv der Sinn. Also die Schlange geht ins Extrem. Gott hat gesagt, hat viele Bäume wachsen lassen im Garten. Einen in der Mitte, im Baum des Lebens. Und dann schlägt die Schlange, ist das... Und Gott hat gesagt, von einem Baum eben, dem Baum der Erkenntnis, von dem dürft ihr nicht essen. Dann sagt die Schlange, ist das wahr? Dürft ihr von keinem einzigen Baum essen? Geht das ins Extrem. Und die Eva reagiert und sagt, stellt das zurecht. Doch, Vers 2, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, auf dass ihr nicht sterbet. Dann sagt die Schlange, mitnichten. Stimmt alles nicht. Gott weiß, dass ihr eben dann zur Erkenntnis kommen werdet. Es ist aber interessant, für Eva steht der Baum in der Mitte. Es ist für sie ein Baum, aber es ist der Baum der Erkenntnis. Nicht der Baum des Lebens. Und der Baum des Lebens weist doch hin auf den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist in Gottes Gedanken die Mitte, das Zentrum. Und in dem Denken von Eva hat es bereits eine Verschiebung gegeben. Für sie war das Zentrum der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und sie ist dann sogar im Gebot weitergegangen. Gott hat nämlich gesagt in 1. Mose 2, 16 zu Adam, du darfst von allen Bäumen essen, von dem Baum der Erkenntnis darfst du nicht essen. Von Anrühren hat Gott nichts gesagt. Sie macht schon einen Hak um das Gebot und sagt, Gott hat gesagt, nicht anrühren. Ja gut, vielleicht wenn man es ein bisschen strenger nimmt, fällt man dann weniger hinein. Hat nichts genützt. Und dadurch, dass für sie der Baum der Erkenntnis so wichtig wurde, so zentral in ihrem Denken, dass sie unbedingt von essen musste, damit sie Einsicht hätte, Vers 6, dann das ganze Elend über die Welt, mit all dem Blutvergießen, all dieser Not und Ungerechtigkeit, nur diese Verschiebung. Und das war für sie in der Mitte die Frage der Erkenntnis. Besonders viel wissen zu können. Und genau das Problem haben wir bei der Sektenbildung. Da ist nicht mehr der Baum des Lebens, der Sohn Gottes, zentral, sondern wer weiß es besser? Oder überhaupt auch die Frage des Gehorsams, gut und böse. Und da können wir uns auch fragen, denn als Gemeinde Gottes, als Versammlung Gottes, soll der Herr Jesus in der Mitte, Matthäus 28, da wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist das Zentrum. Und die Frage ist, wie sehen die Leute von außen uns? Was kennzeichnet uns? Denken sie, das sind die, die haben wirklich den Sohn Gottes zentral. Es dreht sich alles zentral um ihn. Oder fragen sie sich, das sind die, die immer alles wissen wollen. Am besten. Oder sind die, die immer von Gut und Böse sprechen? Das sind alles wichtige Dinge. All die Bäume im Garten waren wichtig. Was ist zentral? Was ist die Mitte? Und diese Verschiebung und dieses Verlieren der Mitte hat zu dem ganzen Elend der Weltgeschichte geführt. Und darum sehen wir, warum Sekten eben dann in 1. Korinther 11 ganz deutlich als sündiges Geld werden. Und so auch in Galater 5.
Entschuldigung, noch eine Frage stellen zu 1. Mose, 2. Mose.
Ja.
Hat die Eva den Baum da verwechselt? Denn sie geht ja davon aus, dass sie von dem Baum in der Mitte nicht essen darf. Wenn aber jetzt der Baum des Lebens in der Mitte war, von dem durfte sie ja essen.
Ja. Aber sie hat ja dann wirklich vom Baum der Erkenntnis genommen.
Ja, aber sie ist, also hier bei der Schlange sagt sie doch, Gott hatte gesagt, der in der Mitte des Gartens ist, davon sollte er nicht essen. Wenn aber jetzt dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen eben nicht in der Mitte war, dann widerspricht sich das irgendwie.
Ja gut, aber für sie war das der zentrale Baum, denn in Vers 6, sie nimmt ja nicht vom Baum des Lebens, sondern, und das Weib sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre. Und hat sie davon gegessen, sie hat schon den richtigen genommen.
Ja, ist klar.
Der falsch war.
Sie sagt ja, dass der Baum, dass das derjenige wäre, der in der Mitte des Gartens sei. Also entweder war dann der andere Baum auch in der Mitte, also waren zwei in der Mitte. ging ja auch. Ja. Oder sie hat das irgendwie verwechselt.
Oder, und so habe ich das erklären wollen, der Baum des Lebens war objektiv in der Mitte, aber für sie subjektiv wurde der andere Baum so wichtig, dass er für sie die Mitte war. Subjektiv für sie war das, das ist ja genau das Problem der Obsession. Wenn man auf etwas so versteift ist, dass man nur noch daran denken kann, dann ist das das Zentrum, obwohl es objektiv etwas Nebensächliches im Leben ist.
Was ist Obsession?
Obsession, eben Versteifung, krankhafte Versteifung auf etwas.
Versessenheit?
Nein, also eine Versessenheit auf etwas. Also dass man hat immer aber, nur noch davon spricht. Von,
hat aber einen positiven Charakter, hinstarren auf Jesu.
Ja, genau. Aber eben, das ist der Baum des Lebens in der Mitte. Und dann haben wir die Harmonie. Dann stimmen die anderen Dinge auch. Gut, machen wir Pause, oder? Ja. Bis 20 nach. Und dann möchte ich noch zeigen, zuerst eben noch eine weitere Entwicklung des Wortes Sekte. Also, wir wollten zum Thema Sekten noch Galater 5 lesen.
Mit dem Baum des Lebens.
Ja.
Da fiel mir etwas Besonderes ein. Wir haben heute die größten Probleme, eigentlich in der Psychiatrie sagt man, das sind alles Menschen, die aus dem Gleichgewicht gefallen sind. Das heißt, diese Praxen, die füllen sich immer mehr und mehr. Und zwar, wenn man eben von dieser Mitte abgewichen ist.
Ja, ja.
Das heißt, auch unter Gläubigen findet man, dass einfach Menschen extrem werden und nachher irgendwo zum Psychiater rennen oder so, immer genau dann, wenn man nicht mehr den Bau des Lebens hat. Und das merkt man auch selber, wenn wir uns mit Erkenntnisfragen rumplagen, da geht man kaputt dabei.
Wenn die das Zentrum ist, nicht? Es ist nicht so, dass dann Erkenntnis nicht mehr wichtig wäre, an seinem Platz.
Ja, ja, aber wenn man das zur Mitte macht und nicht mehr der Baum des Lebens,
jawohl,
und dann geht man zum Psychiater oder man kriegt den Knacks oder was auch immer.
Ja. Bis zum religiösen Rinderwahnsinn, nicht? Es braucht Humor im Leben, du. Also, Galater 5, Vers 19. Nein, was ich noch zu Reinhold sagen wollte. Das Wort sündigen, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament, bedeutet von der Grundbedeutung her das Ziel verfehlen. Also das hebräische Wort für sündigen wird auch gebraucht, chata, wird auch gebraucht, das Ziel verfehlen als Bogenschütze. Also daneben schießen. Und so hat der Herr Jesus ja nach Kolosser 1, Vers 16 alle Dinge geschaffen für sich, heißt es, der Sohn Gottes. Also die Schöpfung ist so angelegt, dass sie auf ihn bezogen ist. Und wenn wir als Menschen nicht zentral auf den Herrn Jesus hin ausgerichtet sind, dass er die Mitte, das Zentrum ist, dann haben wir den Lebenssinn verpasst, den Sinn des Lebens daran vorbeigeschossen. Und das ist Sünde, ihn verfehlen, ihn nicht mehr als das Ziel und die Mitte zu haben. Und es war auch Goethe, der danach suchte, was ist es eigentlich, und im Prinzip alle Philosophen haben das auch getan, was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Und das wird uns eben gezeigt in der Bibel. Das ist der Sohn Gottes, der alle Dinge für sich geschaffen hat. Und wenn das Geschöpf, eben konkret wir Menschen, den Herrn Jesus nicht im Zentrum haben und auf ihn ausgerichtet sind, dann kommen eben all diese, das ganze Elend der Welt ist darin begründet. Und der Baum des Lebens war da zum Essen. Das heißt eben diese Gemeinschaft des Lebens genießen. Die Beziehung mit Christus genießen und leben, ausleben.
Heißt es nach Johannes 6, wer mein Fleisch
Ja. Ist alles auf der gleichen Linie. Das ist eine Thematik, die zieht euch durch die ganze Bibel bis zum Schluss. Und wo wir lesen, wo es Probleme gab, es hängt immer damit zusammen. Die Kolosser waren beeinflusst von Essay-Ideen und Irrlehren. Und da muss der Apostel Paulus sagen, Kapitel 1, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Da wird gezeigt, wo die wahre Mitte ist. Oder denken wir an das Sendschreiben von Ephesus. Der Herr sagt, du hast viel Arbeit und Mühe und hast geduldet um meinetwillen. Du hast falsche Apostel geprüft und sie als Lügner erfunden. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und der Herr sagt, wenn du nicht Buße tust, so werde ich deinen Leuchter wegschieben. Das ist die Mitte verloren. Aber alle Dinge rundherum, das ist alles gut. Oder das letzte, Sendschreiben. Sie sagen, ich bin reich und bin reich geworden. Und die merken gar nicht, dass der Herr nicht nur aus dem Zentrum gegangen ist für sie, sondern ist überhaupt draußen vor der Tür. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Offenbarung 3, Vers 20. Und die Gemeinde merkt nicht mal, dass der Herr gar nicht mehr drin ist. Das ist so krass. Also nicht nur die Mitte verloren, sondern überhaupt den Herrn aus der Versammlung heraus verloren. Also so zieht sich dieses Thema hindurch. Und gerade bei Ephesus hat deine erste Liebe verlassen. Und der Herr sagt, wer überwindet, dem werde ich von dem Baum des Lebens zu essen geben, der in dem Paradiese Gottes ist. Da schließt sich der Kreis mit dem ersten Buch wieder.
Die Bibel sagt ja auch nirgends, dass wir eine Meinung haben sollen, höchstens dort, wo das Tier alle Menschen zu einer einzigen Meinung zusammenbringt. Aber diese verschiedenen Meinungen, die wir haben dürfen und sollen, darüber hinaus sollen wir eines Sinnes sein.
Jawohl.
Das geschieht
jawohl,
nicht.
Jawohl.
Wir denken, wir müssten alle die gleiche Meinung haben. Brauchen wir gar nicht.
Und können wir gar nicht, weil wir alle Stückwerk Erkenntnis haben.
Ja, und weil es die verschiedenen Meinungen ja braucht. Es geht ja ohne die gar nicht.
Ja, aber die sind ja oft eben, dass der eine diesen Aspekt sieht, der andere den Aspekt. Und eben das hängt mit unserem Stückwerkerkenntnis zusammen.
Das ist konstruktiv.
Und mit dem, dass wir das ganze Leben in der Schule sind. Also ich hoffe, dass wir in 10 Jahren wieder neue Dinge gelernt haben aus der Bibel, was uns jetzt noch verschlossen ist. Also das hängt mit der ganzen Entwicklung zusammen, die jeder durchmacht. Und die Entwicklung jedes Einzelnen ist auch verschieden schnell. Und das Schulprogramm ist nicht einheitlich. Der Herr hat mit jedem einzelnen Jünger und jeder einzelnen Jüngerin ein Spezialschulprogramm, wo also der Stoff nicht genau im gleichen Jahr behandelt wird.
Sagt,
individuelle Schulbetreuung haben wir.
Paulus sagt, wohin wir gelangt sind, lassen wir uns verfahren.
Genau, das ist es. Galater 5, Vers 19.
Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorhersagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden.
Du hast hier die Übersetzung gehabt, Parteiungen. Bei der alten Elberfelder steht Sekten, das ist eben dieses Wort, Heiresis. Das wird also ganz deutlich unter die Werke des Fleisches, zusammen mit Hurerei, Unreinigkeit, Zauberei, Feindschaft und so weiter, Zwistigkeit, eingereiht. Und da sehen wir also eine ganz deutliche Neubewertung dieses Ausdrucks gegenüber der damaligen Auffassung. Da gab es die Sekte der Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener, die Herodianer und jetzt noch diese neue Gruppe, die Nazaräer. Und die wurde eben sehr beargwöhnt durch Eifersucht. Das lesen wir gerade am Anfang von den Sadduzäern, denn die wuchs so schnell. In der kürzesten Zeit waren es schon 5000 Männer. Und dabei die Essener damals hatten etwa 4000 Mitglieder, die Pharisäer 6000. Und jetzt plötzlich so eine junge Bewegung, ohne professionell an der Spitze. Waren einfache Fischer und so. und die wächst mit einem rasanten Tempo. Und dann eben ein Intellektueller noch dazu, Paulus. Und darum wird er dann eben angesehen, das ist der Anführer dieser Sekte, das ist der intellektuelle Kopf der Sekte der Nazaräer. Und darum wurde er speziell gefürchtet.
Ich denke auch, warum er zu dieser Sekte genannt wurde, weil er jetzt gegen die Beschneidung war. Ich denke, dass das eigentlich der Hauptpunkt, darin sehe ich den Hauptpunkt.
Wobei du musst das
die Beschneidung gepredigt hat.
Und auch das noch aber präzisieren. Er hat Timotheus selber beschnitten. Aber er hat, dagegen gelehrt, dass Heiden beschnitten werden. Also Heiden, die zum Glauben kommen, dass die beschnitten werden. Für Juden? Okay. Aber auf keinen Fall. Und das war natürlich ein ganz großes Ärgernis, dass er Nicht-Juden voll anerkannte als wahre, echte Gläubige, ohne dass sie Juden wurden. Und jetzt noch eine Entwicklung von dem Wort Sekte, 2. Petrus 2. Vers 1.
Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten neben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen.
Da finden wir einen neuen Bedeutungsaspekt. Bisher hatten wir gesehen, einfach, es ist eine Schulmeinung, es ist eine Parteiung, aber wir haben noch nie gesehen, die Betonung irgendwie auf der falschen Lehre, auf der Irrlehre. Man kann also eine Sekte sein, ohne eine Irrlehre haben. Aber hier werden nun diese verderblichen Sekten genannt in Verbindung mit falschen Propheten, mit falschen Lehrern. Also effektive Irrlehrer, die die Autorität des Herrn Jesus verleugnen, den Gebieter verleugnen. Und da haben wir eigentlich am ehesten die Bedeutung von Sekten, wie wir das heute im Sprachgebrauch verwenden. Eben die Zeugen Jehovas sind eine Sekte, die Mormonen sind Sekten. Das sind verderbliche Irrlehren mit fundamental bösen Verführungslehren. Aber wir sehen also im Neuen Testament selber, das wird differenziert. Und in Korinth war also das noch das Typische, die Irrlehre bei den Sekten, sondern eben das einander ausgrenzen gegenseitig und ganz bestimmten Lehren folgen und anhangen wollen und bestimmte Meinungen im Zentrum haben, anstatt dass wirklich die ausgeglichene Lehre des Wortes sie kennzeichnen würde. Gut, weiter in Apostelgeschichte 24. Wir sind da, haben da einen Exkurs gemacht wegen der Anschuldigung, er sei ein Anführer der Sekte der Nazaräer. In der Verteidigung von Paulus finden wir einen Gegensatz zu dem Rhetoriker Tertullus. Paulus sagt einfach, ich weiß, dass du seit vielen Jahren schon Richter bist über diese Nation, aber sonst schmeichelt er ihn nicht weit. Das ist einfach eine Feststellung. Nicht erst ein Jahr, sondern schon viele Jahre ist er Richter. Ja. Und rollt dann sein Leben auf, erzählt, wie das genau war, im Detail, und erklärt Vers 13, auch können sie das nicht dartun, worüber sie mich jetzt anklagen. Die haben also gar keine Beweise in der Hand, um das, das sind alles nur Behauptungen, die nicht wirklich bewiesen sind. Und er relativiert dann sehen die Namen Sekte. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, also dem Gott meiner Väter diene. Und er zeigt, dass ihnen eben die Hoffnung der Auferstehung ein besonderes Ärgernis war. Das haben wir schon früher gesehen. Die Sadduzäer lehnen ja die Auferstehung ab. Und zentral im Evangelium ist eben die Auferstehung Jesu Christi. Und darum sagt er, dort ist eigentlich der Punkt. Sie fühlen sich verletzt, dass ich den auferstandenen Christus predige. Und wenn dann Paulus in Vers 16 sagt, darum übe ich mich auch alle Zeit ein Gewissen, ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen, dann war das natürlich ein Wort, das, wo der Hohepriester Ananias kalte Füße hätte bekommen müssen. Denn er war eben bekannt dafür, dass er unmoralisch war. Aber Paulus sagt, ich gebe mir wirklich Mühe, so ein Leben zu führen, dass ich das mit dem Gewissen vor Gott und den Menschen verantworten kann. Bis dahin noch Fragen oder Bemerkungen? Wir finden in Vers 22 die Bemerkung, dass Felix genauere Kenntnisse hatte über den Weg. Und das hängt womit zusammen? Dass dieser Römer über das Christentum...
Jüdische Frau hatte.
Ja, genau. Vers 24. Also, er war... Er war da genauer im Bild als Römer. Aber er war ein Mensch, der nicht Konsequenzen ziehen wollte. Und wir sehen auch sehr positiv, wie er oft mit Paulus zusammen sein wollte, mit ihm reden wollte. Aber dass sein Ziel war, sein erstes Ziel war, was?
Geld.
Geld.
Gunst bei den Juden.
Du meinst welchen Vers?
Das wäre Vers 27. Wer wollte sich bei den Juden,
jawohl, genau,
in Gunst setzen?
Also wieder diese zwei großen Klippen im Leben jedes Menschen. Geld und Anerkennung bei den Menschen. Das sind zwei große Klippen. Waren die Klippen von Felix. Und das Tragische ist, der hatte das, die große Gelegenheit, mit Paulus, diesem großen Apostel, der die meisten neutestamentlichen Briefe geschrieben hat, so persönliche Gespräche zu haben. Und der Moment kommt, wo er gehen muss, sein Amt ein Ende nimmt, die Wege sich trennen und keine Bekehrung.
Jedenfalls weiß man es nicht, gell?
Also zu diesem Punkt, keine Bekehrung. Und nachher verlieren wir jede Spur über ihn. Das ist irgendwie tragisch, weil es für uns die Frage offen lässt, was ist aus diesem Felix geworden? Wo wird er die Ewigkeit verbringen? Und auch Felix war ein Mann, der unmoralisch war. So ist er bekannt aus der Geschichte. Und darum, Vers 25, als er über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt. Also das war auch wieder ganz, ganz direkt auf sein unmoralisches Leben bezogen.
Er wollte ihn ja dann weghaben, es heißt, und antwortete, für jetzt geh hin, wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen.
Ja, hat er wieder auch der hat kalte noch Füße bekommen.
Gibt's auch heute.
Sobald es eben um das Moralische geht. Und also wir sehen, der Apostel Paulus hat versucht, wirklich geradlinig zu leben. Er sagt ja in 2. Korinther 7, Korinther 6 meine ich, Vers 8 bis 10, kannst du mal lesen, Herbert? Ja.
Mit Ehre und Unehre, mit böser und guter Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und doch alles besitzend.
Genau diese Dinge hat er so erlebt, so intensiv erlebt in den Schlusskapiteln der Apostelgeschichte. Und 2. Korinther 5 noch dazu, Vers 9, das hat ihn gekennzeichnet in all dem, in diesem Spannungsfeld von den einen als Verführer, von den anderen als wahrhaftig gesehen zu werden. 2. Korinther 5, Vers 9.
Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein.
Ja.
Wäre heute manchmal auch nötig.
In der alten Elberfelder heißt es deshalb, beeifern wir uns, ihm wohlgefällig zu sein. Aber er hat nicht den Eindruck, er sei vollkommen. In Philipper 3 sagt er, nicht, dass ich schon vollendet sei oder schon erreicht habe, aber eines tue ich, das Ziel anschauend, jage ich. Das war seine Haltung. Wir könnten jetzt weitergehen in Kapitel 25. Reinhold, kannst du noch weiterlesen?
Als nun Festus die Provinz gekommen war, ging er nach 3 Tagen von Caesarea hinauf nach Jerusalem. Und die hohen Priester und die Vornehmsten der Juden machten Anzeige bei ihm wieder Paulus und baten ihn, indem sie es als eine Gunst wieder denselben begehrten, dass er ihn nach Jerusalem kommen ließe, indem sie eine Nachstellung bereiteten, ihn unterwegs umzubringen. Festus nun antwortete, Paulus werde Caesarea behalten, der selbst aber wollte in Kürze abreisen. Die Angesehenen unter euch nun, sprach er, mögen mit hinabreisen und wenn etwas wieder diesem Manne ist, ihn anklagen. Nachdem er aber nicht mehr als 8 oder 10 Tage unter ihnen verweilt hatte, ging er nach Caesarea hinab und des folgenden Tages setzte er sich auf den Richterstuhl und befahl, Paulus vorzuführen. Als er aber angekommen war, stellten sich die von Jerusalem herabgekommenen Juden um ihn her und brachten viele und schwere Beschuldigungen vor, die sie nicht zu beweisen vermochten, indem Paulus sich verantwortete. Weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich etwas gesündigt. Festus aber, der sich bei den Juden in Gunst setzen wollte, antwortete dem Paulus und sagte, willst du nach Jerusalem hinaufgehen und dort dieser Halt von mir gerichtet werden? Paulus aber sprach, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich gerichtet werden muss. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Wenn ich nun Unrecht getan und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sprechen. Wenn aber nicht an dem ist, wessen diese mich anklagen, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Und dann besprach sich Festus mit dem Rat und antwortete, auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen.
Noch weiter, ja.
Als aber etliche Tage vergangen waren, kamen der König Agrippa und Bernice nach Caesarea, den Festus zu begrüßen. Als aber mehrere Tage das selbst so weit hatten, legte Festus, den König, die Sache des Paulus vor und sprach: Ein gewisser Mann ist von Felix gefangen zurückgelassen worden, wegen dessen, als ich zu Jerusalem war, die hohen Priester und die Ältesten der Juden Anzeige machten, indem sie ein Urteil gegen ihn verlangten, denn ich antwortete: Es ist bei den Römern nicht Sitte, irgendeinen Menschen preiszugeben, ehe der Angeklagte seine Ankläger persönlich vor sich habe und Gelegenheit bekommen, sich wegen der Anklage zu verantworten. Als sie nun hierher zusammengekommen waren, setzte ich mich, ohne Aufschub zu machen, tags darauf auf den Richterstuhl und befahl, den Mann vorzuführen, über welchen, als die Verkläger auftraten, sie keine Beschuldigung von dem vorbrachten, was ich vermutete. Sie hatten aber etliche Streitfragen wider ihn, wegen ihres eigenen Gottesdienstes und wegen eines gewissen Jesus, der gestorben ist, von welchem Paulus sagte, er lebe. Da ich aber hinsichtlich der Untersuchung wegen dieser Tür in Verlegenheit war, sagte ich, ob er nach Jerusalem gehen und das selbst wegen dieser Dinge gerichtet werden wolle. Als aber Paulus Berufung einlegte und forderte, dass er auf das Erkenntnis des Augustus behalten würde, befahl ich ihn zu verwahren, bis ich ihn Kaiser senden werde. Agrippa sprach zu Festus: Ich möchte wohl auch selbst den Menschen hören. Morgen, sagte er, sollst du ihn hören. Als nun des folgenden Tages Agrippa und Bernice mit großem Gedränge gekommen und mit den obersten und den vornehmsten Männern der Stadt in den Verhörsaal eingetreten waren und Festus Befehl gegeben hatte, wurde Paulus vorgeführt und Festus spricht: König Agrippa und ihr Männer alle, die ihr mit uns gegangen seid, ihr seht diesen, um welchen mich die ganze Länge der Juden angegangen hat, sowohl in Jerusalem als auch hier, indem sie gegen ihn schrien, er dürfe nicht mehr leben. Ich aber, da ich fand, dass er nichts Gotteswürdiges begangen, dieses selbst aber sich auf den Augustus berufen hat, habe beschlossen, ihn zu senden, über welchen ich nichts Gewisses dem Herrn zu schreiben habe. Deshalb habe ich ihn vor euch geführt, besonders vor dich, König Agrippa, damit ich, wenn die Untersuchung geschehen ist, etwas zu schreiben habe. Denn es scheint mir ungereimt, einen Gefangenen zu senden und nicht auch die gegen ihn vorliegenden Beschuldigungen anzuzeigen.
Danke. Also jetzt wechselt die Szene wieder. Felix ist abgetreten und Festus, Porcius Festus wird zum Nachfolger. Hier handelt es sich wieder um ein Heiden, der von Judentum und von Christentum gar nichts versteht. Und leider auch wieder jemand, der moralisch nicht einwandfrei ist. Wo haben wir das gefunden? Welchen Vers?
Er hat die falsche Frage.
Ich meine jetzt Festus. Festus.
Ach so.
Ja, wegen der Bestechlichkeit. Achso, nee, halt, das war das Bild.
Ja.
Also den Juden wieder eine Gunst erweist hatte?
Ja, genau. Vers?
9.
Das ist unmoral.
Ja.
Das geht in eine andere Richtung.
Unmoralisch im Sinn von, er will wieder die Ehre bei den Menschen. Das ist ihm wichtiger als... Also nicht zu tun, was genau richtig ist. Jemand, der sich in Gunst setzen will bei den anderen, es gehört zum Thema Augendienerei, das in Epheser Sex als etwas falsch hingestellt wird. Man soll auch dem eigenen Herrn gegenüber, dort Arbeitsgeber, der Herr der Sklaven, nicht mit Augendienerei dienen. Aber das war auch wieder da. Ein Problem, die Ehre bei den Menschen. Und wir sehen, auch nach dieser Zeit, jetzt hoffen die hohen Priester, die Vornehmen der Juden, wieder bei Festus auf besseres Gehör stoßen zu können. Und da bringen sie wieder, Vers 7, schwere Beschuldigungen vor, aber das Typische ist, sie können das alles nicht beweisen. Immer das Gleiche. Und nun macht Paulus etwas ganz Bedeutsames, was den ganzen weiteren Verlauf der Apostelgeschichte bestimmt, nämlich...
Er beruft sich auf den Kaiser.
Ja. Warum hat das der Herr Jesus nicht getan?
Weil er kein Römer war.
Ja. Diese Möglichkeit, sich auf den obersten Gerichtshof des ganzen Römischen Reiches berufen zu können, das konnten nur solche mit römischem Bürgerrecht. Der Herr Jesus hatte diese Möglichkeit auch gar nicht. Und man kann sich auch fragen, jetzt Paulus macht das, hätte er nicht anders handeln sollen als Jünger seines Herrn, der in seinen Fußstapfen geht? Aber wir sehen, der Herr hat ihn so aufwachsen lassen in Tarsus, in einer Familie, dass er gleich mit römischem Bürgerrecht auf die Welt kam. Und so hat Gott für Paulus einen Plan gehabt, der anders verlaufen sollte. Und so kann er diese Möglichkeit haben, auf den Kaiser sich zu berufen. Und dadurch kam auch eben der Plan des Herrn zustande, wie wir das schon gefunden haben in Kapitel 23, Vers 11. In dieser Nacht, da in der römischen Burg Antonia als Gefangener.
In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei gutes Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen.
Jawohl, das war der Plan des Herrn für ihn. Herr Jesus sollte nicht nach Rom gehen, sondern vor den Toren Jerusalems sterben. Aber Paulus muss nach Rom und so beruft sich auf den Kaiser. Die ganzen weiteren Kapitel konzentrieren sich dann darauf, wie Paulus eben nach Rom geht. Und womit endet die Apostelgeschichte? Wie?
In Rom in einem Haus.
Ja. Und was ist mit dem Entscheid des Kaisers? Noch offen. Was wird uns gesagt? Wie lange ist er dort?
2 Jahre.
Noch präziser wird es umschrieben, ganz wörtlich.
2 ganze Jahre.
2 ganze Jahre. Warum muss er 2 Jahre warten?
Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit umgehend.
Ja, das hat er so ausgenutzt, die 2 Jahre. Aber warum wartet er 2 Jahre, bis der Kaiser endlich...
War da ein Kaiser weg?
Nein, das war die Zeit von Nero. Nein, er musste warten, bis die Ankläger kommen. Das ist ja das Prinzip, die Römer, die verurteilen nicht jemanden aufgrund der Verkläger. Der Angeklagte muss persönlich da sein, das haben wir gelesen hier, Kapitel 25, Vers 16. Aber wenn der Angeklagte allein vor Gericht erscheint und die Ankläger nicht, dann geht auch nichts. Die mussten also in Jerusalem riesige Reise machen und das machten sie nicht. Das war ihnen dann irgendwie doch zu umständlich. Und so konnte er 2 Jahre warten, bis sie endlich kämen. Und der Ausdruck, den Lukas hier verwendet, ist ein juristischer Ausdruck. Und im römischen Recht war das so, wenn die Ankläger 2 Jahre nicht kommen, nicht erscheinen, dann ist die Sache verjährt. Und da haben wir den Schlüssel. Dann ist er frei. Genau. Und das ist der Schlüssel für die Stellen im Philipperbrief und im Hebräerbrief, wo er sagt, ich werde jetzt bald frei werden. Wir können das ganz kurz sehen im Philipperbrief. Philipper 1. Vers 12 und 13.
Ich aber will, dass ihr wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Bande in Christo offenbar geworden sind in dem ganzen Prätorium und allen anderen und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Bande, viel mehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht.
Ja, also sagt er, im ganzen Prätorium da in Rom ist es offenbar geworden, dass er eigentlich nur ein Gefangener ist um des Glaubens willen und überhaupt nicht, und zwar wegen Christus und gar nicht wegen diesen Anschuldigungen, die man an ihn gemacht hatte. Und dann sagt er eben in Kapitel 2, Vers 24,
ich vertraue aber im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde.
Aha.
Jetzt auch Philipper.
Philipper 2, Vers 24. Jetzt ist er am Ende dieser 2 Jahre und sieht, die Angekläger sind nicht gekommen. Jetzt werde ich bald da freikommen. Und dann weiter im Philemonbrief wird das sehr konkret. Er schreibt an Philemon in der heutigen Türkei, in Ephesus war er, und sagt, Vers 22,
zugleich aber bereitet ihr auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden.
Also richte dich schon darauf ein, dass ich bald nach in die Türkei komme, aus Rom. Aber er sagt nicht, ja, jetzt sind sie halt eben nicht gekommen, die Ankläger, sondern durch eure Gebete. Da sehen wir also, wie entscheidend das Gebet für den Missionar Paulus war, damit er aus dieser Krise herauskommen konnte. Und dann noch Hebräer 13. Auch aus Italien geschrieben. 13, Vers 23.
Wisset, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit welchem, wenn er bald kommt, ich euch sehen werde.
Noch weiter.
Grüßet alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Aha. Gnade sei mit euch alle.
Jawohl.
Heißt das die von Italien, die Versammlung in Rom?
Insbesondere, ja. Ja. Also von Italien hier?
Durch die Anwesenheit des Paulus in Rom entstand, oder nicht?
Nein, die war schon existent, bevor Paulus je nach Rom gekommen war. Der Römerbrief hat er ja vorher geschrieben. Und kam dann aber schlussendlich einmal nach Rom, das war ja sein großer Wunsch, aber er kam als Gefangener und hier kann er sagen, die Italien grüßen euch und ich werde bald kommen. Also das hängt damit zusammen und da ist eine Pointe drin im Schluss der Apostelgeschichte, eben, dass diese 2 Jahre gewissermaßen abgelaufen sind. Ganze 2 Jahre, nicht? Das zeigt, die Frist ist nun wirklich vorüber.
Ich habe noch die Frage, Roger, bitte, du sagst vorhin, da wäre ein juristischer Ausdruck verwendet worden,
ja,
der sich auf die 2 Jahre beziehen würde.
Ja.
Wo ist das gewesen? Ich habe das nicht verstanden. Hier am Ende von der Apostelgeschichte.
Du hast den Ausdruck in der Apostelgeschichte nicht gefunden?
Ja, die ganzen 2 Jahre schon. Ach so.
Ja, und dieser Ausdruck eben, die zwei ganze Jahre oder 2 Jahre, das ist im römischen Recht ein fester Begriff für die Frist, in der die Ankläger kommen müssen.
Ja, danke.
Sind also nicht gekommen. Und wir sehen aber, dass das heidnische Prinzip der Römer war, so gerecht, Vers 16, dass hier Festus sagt, es ist bei den Römern nicht Sitte, irgendeinen Menschen preiszugeben, ehe der Angeklagte seine Anklage persönlich vor sich habe und Gelegenheit bekommen, sich in der Anklage zu verantworten. Also Ankläger und Angeklagte, die müssen sich gegenüberstehen. Die Ankläger können sagen, was sie zu sagen haben, und dann muss man dem Angeklagten die Möglichkeit zur Verteidigung geben. Und das Traurige ist, dass es sogar unter Christen vorkommen kann, dass nicht mal das heidnische Prinzip eingehalten wird. Aber das wäre auch absolut nach dem jüdischen Recht natürlich, denn das ist das Recht Gottes. Denn in Johannes 7 erinnert Nikodemus das Synhedrium in Bezug auf den Herrn Jesus. Johannes 7, Vers 50.
Da spricht Nikodemus zu ihnen, der einer von ihnen war. Richtet unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut.
Ja, also das Prinzip, der Angeklagte muss da sein, man muss ihn anhören und von ihm selber die Sachen ganz klar hören können, bevor er verurteilt werden kann nach dem Gesetz, nach dem jüdischen Gesetz.
Philipper 1, Vers 12 bis 14 lässt den Schluss zu, dass sehr wahrscheinlich diese Menschen zum Glauben gekommen sind, oder? Im Prätorium.
Ja, mindestens, es heißt einfach, dass es offenbar geworden ist. Eben. Also die haben mindestens gesehen, dass die ganze Sache eine völlig ungerechte Angelegenheit war, die nur mit Vortäuschungen falscher Tatsachen
ist natürlich anzunehmen,
dass angetrieben war. Also mindestens war es ein deutliches Zeugnis. So. Es heißt im Philipperbrief am Schluss, dass dort übermittelt Paulus auch Grüße von denen aus des Kaisers Haus. Also jedenfalls gab es in der Kaiserfamilie Christen zu der Zeit, als Paulus in Rom war.
Das heißt nicht von den Angestellten in dem Haus, sondern die
Ja, das würde ich also offen lassen, ja. Aber doch irgendwie, können wir so sagen, im Umfeld der Kaiserfamilie gab es Christen. Ja, das würde ich so sagen. Jetzt haben wir in unserem Kapitel, wir müssen zum Ende kommen, gesehen, Festus versteht von diesen Dingen überhaupt nichts. Aber auf der anderen Seite, obwohl er nichts versteht, merkt er, dass die ganze Sache ungerecht ist. Also das ist auch das Empfinden des Menschen kann so feinfühlig sein, dass man gar nicht die Dinge im Detail genau verstehen muss, um zu merken, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Aber er zieht dann Berater bei. Er ist froh, dass König Agrippa mit Bernice auf Besuch kommen. Und da wusste er, das sind wir Spezialisten. Denn Bernice war eine Jüdin und Agrippa
ein Römer.
Weder Fisch noch Vogel. Agrippa war ein Nachkomme von Herodes, dem Kindermörder von Bethlehem. Aber schon weitere Generationen von ihm entfernt. Herodes, der Kindermörder, war ein Edomiter, ein Nachkomme von Esau. Und hat sich dann mit dem Judentum, mit Juden vermischt. Es war eine Mischfamilie. Aber auch er kannte natürlich von Haus sehr gut das Judentum. Eben sein Vorfahre, Herodes der Große, war ja auch der, der den Juden den Tempelausbau gestiftet hatte. Diese zwei kommen. Ist aufgefallen, dass es nirgends hieß, König Agrippa und seine Frau Bernice. Das heißt immer Agrippa und Bernice, oder?
Weil es Geschwister waren.
Ja, es waren Geschwister.
Und die Drusilla war doch wahrscheinlich auch eine Schwester von den beiden noch.
Ja, richtig. Die waren auch noch verwandt. Also die Drusilla von Felix. Und Agrippa und Bernice, das sind Geschwister. Aber warum werden die dauernd zusammen genannt? Weil sie in Blutschande zusammenlebten.
Aber wenn das war und Bernice eine Jüdin ist und der Agrippa selbst kein Jude, dann ist das doch nicht so ganz, dass das jetzt Geschwister sind.
Ach so, ja, aber eben, ich habe gesagt, es ist eine Mischfamilie. Und warte mal, ist sie seine Halbschwester? Ich muss noch mal nachsehen, wie genau die Verwandtschaftsbeziehungen sind. Jedenfalls sind sie Geschwister. Und hatten kein Recht auf Heirat, aber lebten in einer Beziehung von Blutschande zusammen.
Also auch Unmoral.
Und schwerste Unmoral. Und auch dann in der, das werden wir ja nächstes Mal sehen, in der Rede dann von Paulus vor Agrippa, Kapitel 26, da weist er dann eben wieder hin auf seine Bekehrungsgeschichte. Und das sind alles Dinge drin, die natürlich sehr, sehr stark diesen König in Gewissensnot bringen mussten, weil er ganz genau wusste, das ist absolut unvereinbar mit dem Leben, das ich führe.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja?
In Vers 25 heißt es, dieser hat selbst aber sich auf den Augustus berufen.
Jawohl.
Das ist doch der Kaiser.
Ja, der Augustus ist ein Titel. Augustus heißt der Erhabene. Und der Erste, der sich diesen Titel zugelegt hatte, war?
Kaiser Augustus.
Ja, und der hieß eigentlich?
Octavian.
Octavian, das war der Adoptivsohn von?
Caesar.
Julius Caesar. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ja, der bekannte Julius Caesar hatte einen Adoptivsohn, das war eben Octavian, und der wurde zum berühmten Kaiser Augustus, und das heißt eben der Erhabene auf Lateinisch. Und so, dieser Titel wird hier gebraucht auch für die Kaiser dann im Allgemeinen. Ja, sonst noch eine Frage oder Ergänzung?
Also da hätte der Nero sich auch Augustus genannt.
Ja, gewissermaßen als Titel, der Erlauchte, der Erhabene.
Aber mit diesem Augustus hier ist der Nero gemeint.
Ja, ja, genau. Ja. Der eben zunächst Paulus nichts anhaben konnte, aber Paulus kam ja dann wieder in Gefangenschaft, und das stand in Verbindung mit dem Brand von Rom, wo ja das den Christen zugeschrieben wurde. Und schließlich wurde Paulus dann eben enthauptet. Paulus war dann wirklich schlussendlich vor Gericht bei Nero. Und er umschreibt das so bei den Gerichtsverhandlungen, die vorangingen, sagt er in 2 Timotheus 4, ich bin aus dem Rachen des Löwen gerettet worden. Das ist ein Begriff für Nero. Dieser teuflische, satanische, bösartige Mensch, der da oberster Richter war von dem Römischen Reich. Aber wie wir uns klar vor Augen haben, was war das Römische Reich? Wer war Chef des Römischen Reiches?
Satan.
Ja, und das sehen wir in Lukas 4, in der Versuchungsgeschichte, heißt es, dass der Teufel zeigte dem Herrn Jesus alle Reiche des Erdkreises. In Matthäus heißt es der Welt, Kosmos. Aber in Lukas ist es Erdkreis. Und das ist interessant, weil zwei Kapitel vorher, Lukas 2, Weihnachtsgeschichte, ist es, Augustus ließ den ganzen Erdkreis einschreiben. Erdkreis ist eben speziell das Römische Reich, wie wir es auch in der Apostelgeschichte heute gefunden haben. Und dort sagt der Teufel, alle Reiche des Erdkreises, sie sind mir gegeben. Das heißt, der oberste König des Römischen Reiches, das war der Drache selbst. Das schließt sich dann natürlich wieder mit Offenbarung 12, wo der feuerrote Drache vorgestellt wird, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. genau gleich wie das römische Biest, der Diktator des wiedererstandenen römischen Reiches der Zukunft, Offenbarung 13. Ein Ungetüm mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Hinter Nero war Satan selbst, der in Nero wirkte. Und darum kann Paulus sagen, 2. Timotheus 4, ich bin aus dem Rachen des Löwen gerettet worden. Das war wirklich, da war gewissermaßen vor einem Mann, der von Satan beseelt war.
Erfährt der Begriff Erdkreis in der Offenbarung nicht eine Erweiterung?
Warum denkst du?
Ja, weil mir scheint, dass das dann nicht nur auf das Römische Reich sich bezieht.
Es wird ja eben gesprochen auch über die Erde in der Offenbarung. Und dann würde es eigentlich schon aufgehen, wenn man Erdkreis auch dort im engeren Sinn auffassen würde. Speziell das Römische Reich. Ja, zum Beispiel Offenbarung 3, Vers 10, die Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis. Das ist natürlich auch wieder speziell das Römische Reich, wo der Antichrist als Verführungsminister wirken wird. Ja gut, man kann die Frage aufwerfen, aber ich sehe nicht unbedingt einen zwingenden Grund, es dort einzuschränken. In Lukas Evangelium ist es ganz deutlich und auch in der Apostelgeschichte. Gut.
Und eine kurze Frage zu Vers 3. Das haben wir übergangen.
Also wir können nächstes Mal schon zurückkommen auf 25. Ich habe nur jetzt mal ein paar Punkte. Ja, ja. Nicht, dass wir jetzt Kapitel um Kapitel überfliegen würden. Wollen wir es fürs nächste Mal?
Ja, machen wir es fürs nächste
Mal. Ja, gut. Also schon vielleicht so, dass wir Kapitel 26 beginnen zu lesen nächstes Mal, aber dass wir, weil es ja zusammengehört mit Kapitel 25, da wir zurückgreifen. Wollen wir noch beten zusammen?